Guten Abend miteinander. Ich grüße euch ganz herzlich. Und ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und dass ihr mit mir kommen könnt schwitzen. Aber es ist ja nicht mehr so heiß. Es ist nicht mehr so heiß. Wunderbar. Und Herr, jetzt wollen wir dich loben und preisen und arbeiten für den heutigen Abend. Ich danke dir für das Singen, für das Jubilieren. Und ich danke dir für jeden, der in dieser Ferienzeit und in dieser Sommerzeit den Weg gefunden hat, Herr. Herr, wir wollen dir begegnen. Und du mögest alles Störende fernhalten, Herr. Und Gnade schenken, dass wir begreifen können, was dein Wort uns sagen will. Herr, hilf. Herr, lass wohl gelingen. Der Name des Herrn sei gelobt. Halleluja. Amen. Amen. Meine Freunde, wir haben heute Abend ein besonderes Thema. Hinken auf beiden Seiten. Das große Übel. Hinken auf beiden Seiten. Freunde, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Thema, da habe ich gedacht, ja, wen muss ich jetzt eigentlich ansprechen? Es gibt Menschen draußen, meine lieben Freunde, die sind so ein bisschen angehaucht vom Glauben, so in der Weihnachtszeit, Adventszeit, wenn sie die Heilsarmee sehen, draußen singen und so, dann werden sie berührt und dann die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, das Kind in der Krippe und so, und an Ostern, da einige, die denken doch, Ostern kann ja nicht nur dieser Osterhase sein, der Eier legt, sondern Ostern muss doch noch ein bisschen was anderes sein. Und dann hören Sie, dass Jesus auferstanden ist und dass das unser Fundament ist von unserem Glauben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann gibt es die anderen, die wollen davon absolut nichts wissen. Die haben das Gefühl, das ist alles einfach nur so frommes Getue und Gerede und Legenden. Man kann doch da nichts beweisen, dass ein Toter auferstanden ist, diese ganze Sache. Und dann habe ich gedacht, meine lieben Freunde, diese beiden Gruppen sind es eigentlich nicht, die ich heute Abend ansprechen möchte, sondern ich möchte die jetzt vor den Thron Gottes stellen und ansprechen, meine lieben Freunde, die schon gläubig sind, die vielleicht sogar Gaben haben. Zu einem gewissen Teil Gott dienen. Meine lieben Freunde, die sogar auf den Herrn warten. Und sie haben Lampen. Und sie haben Öl in den Lampen und die Lampen brennen, meine lieben Freunde. Und dieser Bräutigam, er kommt nicht. Und dann schlafen sie alle ein, die Klugen und die Törichten. Ihr kennt doch dieses Gleichnis. Und dann um Mitternacht erschallt die Posaune. Jetzt ist er da, jetzt ist er gekommen. Und jetzt wachen sie alle auf. Und die einen, die haben noch so Öl in Reserve. Und dieses Öl, denn die Lampen sind jetzt alle am Verlöschen, dieses Öl können jetzt die nachschütten, Freunde, und ihre Lampen brennen und die anderen haben keines Und jetzt wollen sie sich Öl von den anderen borgen und die sagen, nein, wir haben eben genug für uns. Geht doch hin zu den Krämern und kauft, das tun die. Und dann kommen sie. Und die Türen sind verschlossen. Und sie klopfen. Mach auf. Haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan und alles in deinem Namen? Und dann sagt der Herr, ich kenne euch nicht. Ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir. Meine lieben Freunde, es ist ein ganz tragisches Gleichnis. Und es ist eigentlich so wenig, Freunde, so wenig Unterschied. Alles Jungfrauen, alles geladene Gäste, alle warten auf den Bräutigam, der kommt jetzt später. Sie schlafen alle ein, sie erwachen alle, sie haben alle ihre Lampen. Nur die einen erlöschen und die anderen können Öl nachgießen. Freunde, eine kleine Sache, ein kleiner Unterschied. Und da habe ich gedacht, das sind eigentlich da diese Törichten, die hinken auf beiden Seiten. Sie sind schon dabei, aber doch nicht richtig. Und dann stellt euch mal vor, dann wurde mir klar, dass es sogar ganz besonderen Männern, soll ich sagen, Gottesmännern, plötzlich nicht langt. Sie sind auf der einen Seite sogar von Gott gebraucht. Sie haben Gaben. Und sind doch daneben. Meine lieben Freunde, eine ganz unwahrscheinliche Geschichte. Eine ganz unwahrscheinliche Geschichte. Da ist einer, der wirklich die Stimme Gottes hört. Und meine Lieben, er will nur Gottes Wort sagen. Aber sein Herz ist gefangen. Stellt euch einmal vor, wir haben es hier mit einem König zu tun, mit dem Sohn Zippors. Der war in der Zeit dieses Mannes, von dem ich rede, König der Moabiter. Und er sandte Boten, steht, aus zu Bileam, dem Sohn Beors, gen Petor, der wohnte an dem Strom im Lande der Kinder seines Volks, dass sie ihn forderten und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das Angesicht der Erde und liegt mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig, zu stark, ob ich's schlagen möchte und aus dem Lande vertreiben. Denn ich weiß, dass welchen du segnest, der ist gesegnet, und welchen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn des Wahrsagers in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und jetzt passt auf. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht, so will ich euch wieder sagen, wie mir der Herr sagen wird. Also blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam. Und jetzt passt auf. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind die Leute, die bei dir sind? Bileam sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der Moabiter König, hat sie zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das Angesicht der Erde. So komm nun und fluche ihm, ob ich mit ihm streiten möge und sie vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam: Gehe nicht mit ihnen. Verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Freunde, das ist der Wille Gottes. Eindeutig, er fragt. Im Grunde genommen, Freunde, hätte er schon eigentlich ahnen müssen, dass das nicht richtig ist. Aber Freunde, nein, er ist jetzt ganz, ganz klar. Er will mit Gott reden, er will von Gott eine klare Antwort. Er bekommt sie. Gott aber sprach zu Bileam: Gehe nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Und jetzt sagt er ihnen: Hört, ich komme nicht, das hat keinen Wert, das ist nicht Gottes Wille. Und jetzt ist dieser König da, dieser Balak dabei, noch größere Männer zu schicken, wichtigere Fürsten, und er verspricht ihm alles und er bezirzt ihn: Komm doch und verfluche dieses Volk und ich will dich hoch ehren und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und fluche mir dieses Volk. Bileam antwortete und sprach zu den Dienern Balaks. Und jetzt stellt euch mal vor, was da gesagt wird. Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten, das Kleines oder Großes zu tun. So bleib doch nun hier, auch diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden werde. Meine lieben Freunde, Gott hat ihm ganz klar gesagt: Gehe nicht, es ist nicht mein Wille, du kannst dieses Volk nicht verfluchen, denn sie sind gesegnet. Aber jetzt, Freunde, jetzt ist das eine gewaltige Sache, finanziell, meine lieben Freunde, Ehre. Er soll ganz groß herauskommen und jetzt übernächtigen die wieder hier. Und stellt euch mal vor, jetzt hinterfragt er den Willen Gottes. Meine Lieben, das sollten wir nie tun. Wenn Gott dir etwas Klares gesagt hat, gezeigt hat, dann hinterfrage das nicht. Wisst ihr, Gott zwingt dich zu nichts. Sogar dieser Mann, der ganz klar die Stimme Gottes hörte, aber Gott zwingt ihn nicht. Das ist jetzt hochinteressant, wenn ich jetzt das weiter ausführe. Also, so bleib doch nun hier. Er hat zwar alles gewusst, aber jetzt will er doch noch sehen, was der Herr weiter mit mir reden werde. Da kam Gott des Nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mache dich auf und zieh mit ihnen. Doch was ich dir sagen werde, sollst du tun. Freunde, das will ich jetzt berndeutsch sagen. So gang doch. Wo ska? Reizt dies? So gang doch. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Stellt euch einmal vor, im Vers 22 im vierten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 22, da steht: Aber der Zorn Gottes ergrimmte dass er hinzog. Trotzdem er ihm gesagt hat, so gang doch. Er vergewaltigt keinen, er steht dir nicht im Wege. Wenn du deinem Gott sagst, rate mir, aber rate mir nicht ab, dann bist du daneben. Und dann wird der Zorn Gottes ergrimmen. Und Freunde, das ist dann so interessant. Jetzt ist er unterwegs und er hat ein ganz, ganz wunderbares Tier, einen fantastischen Esel. Ich sage euch, diese vierbeinigen Esel, das sind herrliche Tiere. Und jetzt passiert es, dass der Engel des Herrn da auf dem Wege stand mit einem Schwert. Und Freunde, jetzt ist der Engel da gestanden und der Esel weicht ihm aus und jetzt schlägt er das Tier. Und es geht weiter und da lese ich im Vers 25, und da die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand, das ist jetzt das zweite Mal, und klemmte Bileam den Fuß an der Wand und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, da kein Weg war zu weichen, weder zur rechten noch zur linken. Und da die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf ihre Knie unter Bileam. Da ergrimmte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stabe. Und jetzt passiert etwas Unwahrscheinliches. Was passiert? Der Esel redet. Meine lieben Freunde, in der Bibel gibt es nur zwei Tiere, die plötzlich Stimme bekommen haben und reden konnten. Nur zwei. Das ist hier das zweite. Welches Tier war das erste, das reden konnte? Die Schlange. Die Schlange. Und sie hat Eva verführt und dann nachher auch den Adam, nicht wahr? Und das ist das zweite Tier, dann ist Schluss, dann redet keins mehr. Aber Freunde, das ist nun so interessant. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich geschlagen hast nun dreimal? Bileam sprach zur Eselin, dass du mich höhnest, ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich erwürgen, der Mann ist total daneben. Das ist so, wenn wir den Willen Gottes kennen und ihn nicht tun wollen, dann sind wir daneben. Die Eselin sprach zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, darauf du geritten bist. Bis zu dieser Zeit, bis auf diesen Tag, habe ich auch je gepflegt, dir so zu tun. Er sprach nein. Und jetzt passt auf. Da öffnete der Herr Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn sah, im Wege stehen und ein bloßes Schwert in seiner Hand und er neigte und bückte sich mit seinem Angesicht und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin geschlagen und dreimal? Siehe, ich bin ausgegangen, dass ich dir widerstehe, denn dein Weg ist vor mir verkehrt. Meine Freunde, er kommt jetzt zu diesem König. Der Esel hört auf zu reden. Er hat jetzt den Engel gesehen. Er weiß, es ist verkehrt, aber er kommt. Und jetzt ist der Mensch ja irgendwie religiös. Ein Gabenträger, ein Religiöser. Ich will euch sagen, warum ich das sehe. Im Kapitel 23, da steht, und Bileam sprach zu Balak, Balak ist der König, baue mir hier 7 Altäre. und schaffe mir, Herr, 7 Pfarren und 7 wieder. 3 mal 7. Freunde, es gibt noch eine andere Zahl, die auch 3-mal gleich ist. Was für eine Zahl ist das? 666. Die Zahl des Menschen. 7 ist die Zahl Gottes. Und der Mensch versucht, meine lieben Freunde, raufzukommen bis zu Gott immer wieder. Aber es gelingt ihm nicht. Aber hier, der wollte nun 7, 7. Stellt euch einmal vor. Es ist unwahrscheinlich, dass der 7 Altäre wollte. Und Pfarren und 7. Und jetzt soll er Israel verfluchen. Und im Vers 7, Kapitel 23 steht jetzt: Da er aber seinen Spruch sprach, aus Syrien hat mich Balak, der Moabiter König, holen lassen, von dem Gebirge gegen Aufgang. Komm und verfluche mir Jakob, komm, Schild Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich schelten, den der Herr nicht schilt? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn wohl, und von den Hügeln schaue ich ihn, siehe, das Volk wird besonders wohnen und nicht unter die Nationen gerechnet werden. Wer kann zählen den Staub Jakobs und die Zahl des vierten Teils Israels? Meine Seele müsse sterben des Todes der Gerechten, und mein Ende werde wie dieser Ende. Da sprach Balak zu Bileam: Was tust du an mir? Ich habe dich holen lassen zu fluchen meinen Feinden, und siehe, du segnest sie. Da antwortete und sprach Bileam: Muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? Stellt euch einmal vor, also es ist schon der Herr, der durch diesen Menschen redet, der ihm das in den Mund gibt. Und meine Freunde, das geht weiter so. Er sollte ein zweites Mal versuchen. Und dann steht im Vers, im Kapitel 24, und der Geist Gottes kam auf ihn. Ich wiederhole, Kapitel 24, 4. Mose. Und der Geist Gottes, das ist Vers 2b, der Geist Gottes kam auf ihn, und er hob an seinen Spruch und sprach: Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, den die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Hütten, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Es wird Wasser aus allen Eimern fließen, und sein Same wird ein großes Wasser werden. Sein König wird höher werden, den Agag, und sein Reich wird sich erheben. Freunde, das spricht dieser Mensch unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Ich lese weiter, Vers 8. Gott bat ihn aus Ägypten, Gott hat ihn aus Ägypten geführt, diesen Israel. Seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. Er wird die Nationen, seine Verfolger, fressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich niedergelegt wie ein Löwe, ist der Löwe Judas, und wie ein junger Löwe will sich wieder ihn auflehnen? Gesegnet sei der dich segnet, und verflucht der dich flucht. Freunde, eine ewige Wahrheit. Wer Israel segnet, ist gesegnet. Und das war schon die Verheißung Abrahams. Wer dich segnet, soll gesegnet sein. Wer dir flucht, ist verflucht. Aber meine Freunde, dieser Mann, der redet noch einmal. Und diesmal ist es unwahrscheinlich. Jetzt sagt er, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Meine Lieben, ich lese von Vers 15 an. Und er hob an seinen Spruch, es ist wieder Bileam, und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis hat des Höchsten, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet, ich sehe ihn. Aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahe. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wir zerschmettern die Fürsten der Moabiter und verstören alle Kinder des Getümmels. Edom wird er einnehmen und Seir wird seinen Feinden unterworfen. Sein Israel aber wird Sieg haben. Stell dir einmal das vor, meine lieben Freunde, dieser Bileam sieht jetzt sogar den Gesegneten in der Ferne, der kommen wird. Wisst ihr, wer das ist? Der Messias. Es ist eine unwahrscheinliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon einmal euch so richtig vor Augen geführt habt. Ich will euch jetzt Folgendes sagen. Dieser Bileam ist eine ganz besondere Persönlichkeit und wir reden jetzt vom Weg Bileams. Der Weg Bileams war ein Weg, ein eigener Weg. Gott hatte ihm klar gesagt, das erste Mal, geh nicht hin, zieh nicht mit ihnen. Aber Freunde, es gelüstete ihn. Und als der König jetzt sein Angebot noch größer machte und ihm Ehre versprochen hat und gewaltige Reichtümer, jetzt plötzlich, er hinkt. Auf beiden Seiten. Er hört zwar das Wort Gottes und Freunde, er prophezeit sogar, inspiriert durch den Heiligen Geist, der ist über ihn gekommen. Er flucht Israel nicht, sondern er segnet sie und er sagt, du und dieser Balak, der könnte mir ein ganzes Haus voll Silber und Gold schenken. Ich kann nur das sagen, was Gott sagt und was ich höre. Und trotzdem ist er auf dem falschen Weg. Das ist der Weg des Balak. Und jetzt muss ich einfach ein Wort Jesu, muss ich jetzt anführen. Es ist unmöglich, es geht nicht. Du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, es fällt dir zu. Aber weißt du, wer an diesem Reichtum und auch an der Ehre und hängt, der kann, trotzdem er gläubig ist und gebraucht wird von Gott, auf dem falschen Weg sein. Das ist der Weg Bileams. Jetzt aber in der Bibel, Freunde, sehen wir noch anderes. Dieser Bileam wird nämlich auch im Neuen Testament zitiert. Und zwar das zweite ist der Irrtum Bileams. Es gibt in der Bibel einen ganz, ganz kleinen Brief. Aber meine lieben Freunde, einen besonderen. Er hat nur ein Kapitel. Und es ist interessant, meine lieben Freunde, der Schreiber dieses Briefes heißt Judas. Aber es ist nicht der Judas Ischariot. Sondern stellt euch einmal vor, dieser Mann, der stellt sich vor und er sagt, Judas, ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi, ein Bruder aber des Jakobus, den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater und bewahrt in Jesus Christus. Er sagt, ein Bruder des Jakobus, wir haben es hier mit einem Bruder Jesu zu tun. Ein Halbbruder. Meine lieben Freunde, dieser kleine Brief kommt direkt vor der Offenbarung. Ein Kapitel nur, aber hochinteressant. Meine Freunde, ich muss einmal über diesen ganzen kleinen Brief reden. Aber ich möchte euch jetzt hier vom Irrtum Bileams reden. In diesem einen Kapitel lese ich jetzt den Vers 11. Dieser Vers beginnt mit einem Wehe. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Koras. Freunde, der Irrtum des Bileam. Wisst ihr, dieser Bileam, er hatte einen ganz großen Irrtum. Er hat zwar sogar von dem Messias geredet, aber meine lieben Freunde, er sah jetzt nicht, dass Gott auch vergeben kann. Er hat gemeint, wenn jetzt diese Israelis da sich versündigen, und sie haben sich versündigt, dann wird Gott sie verfluchen. Aber dass bei Gott viel Vergebung ist, er kann strafen, er kann, meine lieben Freunde, die Strafe liegt zwar auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, aber er erzieht uns, und das ist nicht immer ganz angenehm, wenn er uns erzieht. Der Irrtum Bileams ist, dass er die Vergebung Gottes nicht sah. Und das ist nicht gut. Er sieht den Lohn der Gewalt. Er meint, jetzt muss Gott dann dieses Volk eben doch umbringen. Sie haben sich versündigt. Denn Freunde, es gibt jetzt noch ein drittes, wenn es um diesen Bileam geht. Es gibt die Lehre Bileams. Ich wiederhole, es gibt den Weg Bileams und es gibt den Irrtum Bileams. Er hat nicht gewusst, dass es einen wunderbaren Gott gibt, der Sünden vergibt, und er hat keine Ahnung von diesem gewaltigen Messias, der dann am Kreuz von Golgatha stirbt für die Sünden der Menschheit. Das ist der Irrtum Bileams. Und jetzt gibt es noch das dritte, Freunde. Es gibt noch die Lehre Bileams. Und das lese ich jetzt in dem nächsten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und hier lese ich im Kapitel 2, Offenbarung Kapitel 2, Vers 14. Es ist das Sendschreiben, die Botschaft an Pergamos, die Gemeinde mitten in der Welt. Und ich lese einmal, Freunde, von Vers 12 an, damit wir es im Zusammenhang sehen. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamos schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Das war der Engel des Herrn mit dem Schwert. Das war nämlich der Sohn des lebendigen Gottes in seiner Präexistenz. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, dass es Satans Stuhl ist und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Antipas war ein Märtyrer, Freunde. Und dort war dieser gewaltige, unwahrscheinliche Altar von Pergamon. Freunde, dieser Altar ist jetzt in Berlin, im großen Pergamon-Museum. Sie haben ihn jetzt restauriert. Unvorstellbar. Freunde, als ich dort in diesem Museum war, nicht wegen diesem Altar, wegen Babylon, wegen den Löwen dort. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie die Stunden vergangen sind. Ich hatte weder Hunger noch Durst. Du bist direkt im Alten Testament drin, du begegnest dem Nebukadnezar, du siehst dieses Babylon und dann nachher diesen Altar des Teufels. Freunde, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Und davon spricht jetzt hier dieser Brief, dieses Sendschreiben, diese Botschaft an die Gemeinde in Pergamon, in Pergamus, mitten in der Welt. Also, als mein treuer Zeuge Antipas bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Und jetzt pass auf. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du da selbst hast, die an der Lehre Bileams halten. Das ist jetzt das Dritte. Der Weg, der Irrtum Bileams. Und jetzt das Dritte, meine lieben Freunde, die Lehre Bileams, welcher lehrte den Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hast du auch die an die Lehre der Nikolaiten sind und so weiter. Meine lieben Freunde, wisst ihr, die Lehre Bileams, als der sah, ich segne ja dieses Volk. Jedes Mal der Geist Gottes kommt über mich und dann segne ich dieses Volk. Ich segne die. Und jetzt hat er dem König gesagt, du hör mal. Vermischt euch. Lasst eure jungen Männer darüber gehen, da gibt's schöne Mädchen da. Da gibt's gutes Essen. Und jetzt plötzlich waren das nicht mehr Feinde, sondern Freunde, jetzt sind die da gegangen und haben da Götzenfleisch gegessen und Hurerei getrieben mit diesen Moabitermädchen. Und meine lieben Freunde, jetzt ist der Zorn Gottes entbrannt. Meine lieben Freunde, hinkt nicht auf beiden Seiten. Es geht nicht. Und wenn ich an das Sendschreiben an Laodicea denke, ach, dass du kalt wärst oder heiß, aber weil du lau bist, dieses weder noch werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Meine lieben Freunde, das ist die Lehre. Meine lieben Freunde, wie soll ich das jetzt bezeichnen? Die Verbindung von Welt und Gemeinde. Die Verbindung des Gläubigen mit der Welt, wisst ihr, Freunde, das Gemisch. Man hat sich entschieden für den Herrn, aber man hinkt auf beiden Seiten. Einmal ist man wieder total in der Welt und dann nachher möchte man den Segen Gottes trotzdem auch. Ja, dann kommt man wieder mal unter Gottes Wort, aber dann hat man so viele andere Dinge und das ist dann vorrangig und so weiter. Meine lieben Freunde, dieses Hin und Her mitmachen und dann wieder ein bisschen fromm, das ist die Lehre Bileams. Meine Freunde, alle drei Dinge sind falsch. Der Weg Bileams hat sogar die Eselin angefangen zu reden. Der Engel des Herrn stand da mit dem Schwert. Der Zorn Gottes ist entbrannt, aber er ließ ihn ziehen. Er ist trotzdem angekommen beim König, das ist der Weg. So gang doch, wird unbedingt wusch. Ich lasse die los. Gott vergewaltigt keinen. Im Reiche Gottes sind nur Freiwillige. Und Freunde in der Hölle auch. Nur solche, die dahin wollten. Aber es gibt nur zwei Wege. Den schmalen und den breiten. Und da Gott uns diesen freien Entscheid überließ durch den freien Willen, lockt er dich. Und wir, die wir gläubig sind, wir bitten an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott, versohnen. Es geht um den Sohn, es geht um Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Meine Lieben, das ist das Großartige. Und dann gibt es eben diese, die das Kreuz nicht sehen und die Vergebung nicht sehen. Mit Gott kannst du neu anfangen, er richtet dich nicht hin. Meine Freunde, er ließ den gewähren, der hätte noch Buße tun können, er tat es aber nicht. Und er kam dann um. Aber meine lieben Freunde, dann diese Lehre des Bileam. Vermischung. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Es gibt da verschiedenste Dinge. Pass auf, wir gehören Jesus. Wir sind Leibeigene, ich habe euch das gepredigt. Teuer erkauft, blutserkauft des Herrn. Mit Bileam haben wir nichts zu tun. Mit seiner Lehre haben wir nichts zu tun, mit seinem Weg auch nicht. Und mit seinem Irrtum auch nicht. Wir haben einen neutestamentlichen, wunderbaren Messias, der am Kreuz für uns starb, damit er uns vergeben kann. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Du kannst kommen, wie du bist, aber entscheide dich für ihn klar und deutlich. Das heißt nicht, dass wir dann Heilige sind und Gerechte sind. Ach du, das sind wir nicht. Wir sind nur gerecht, wenn Gott uns die Gerechtigkeit Jesu zurechnet. Ich weiß noch, Freunde, ich wollte doch keinen Namen annehmen für unsere Gemeinden. Ich habe gedacht, es gibt schon so Namen genug, es gibt Philadelphia-Gemeinden und alles Mögliche. Nur eine ist noch offen, Laodicea, das kannst du noch haben. Es gibt noch keine, die sich Laodicea nennt, das gibt's noch nicht. Aber ich wollte keinen Namen Und dann plötzlich schrieben die hier in Bern, Freunde, die Gemeinde Reichenbach. Dann habe ich gedacht, sowas, das hat mir jetzt noch gefehlt. Ne? Genau das will ich nicht. Dann habe ich gesagt, nein, nein. Und dann das nächste Mal haben die geschrieben, Gemeinde der Gerechten. Dann habe ich gedacht, das ist noch schlimmer. Und jetzt heißen wir Gemeinde von Christen, die den Weg gehen wollen, die wissen, ohne Jesus kann ich nichts tun, aber mit ihm, mit meinem Gott, kann ich über die Mauer springen. Und es ist ein fantastisches Leben mit diesem Jesus. Freunde, es ist wunderbar. Und wisst ihr, wenn wir die Menschen jetzt aufrufen und ihnen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott, dann muss da etwas rüberkommen, wisst ihr? Einem Hund reißt den Knochen nicht weg, wenn er dabei ist, dann knurrt der. Und wenn er nicht gut erzogen ist, dann beißt er dich. Aber gib diesem Hund ein feines Stück. Dann lässt er den Knochen. Wir haben etwas Besseres. Es ist wunderbar, mit Jesus zu leben. Ihn in allem zu fragen. Einer seiner Namen heißt Ratgeber. Frag ihn und dann sag ihm, versperre jeden falschen Weg, Herr Jesus, ich möchte den richtigen gehen. Ich möchte gesegnet sein. Du bist ja gekommen, dass ich das Leben habe und volle Genüge. Du gönnst es uns, dass es uns gut geht, Herr Jesus, hilf. Meine Freunde, das müssen die Menschen fühlen. Denen geht's ja gut. Die sind nie einsam, auch wenn sie allein sind. Da ist einer da, bei ihnen jeden Tag. Mit ihm können sie reden, sie tun es und sie bekommen Antwort. Und er führt sie recht. Das wünsche ich einem jeden. Freunde, nicht Balak, nicht hinken auf beiden Seiten, sondern auf den Herrn hören und seinen Willen tun wollen. Und dann hilft er uns, dass wir es auch können. Mit ihm vermögen wir alles. Ihm sei Ehre, Ruhm und Anbetung. Amen. Herr, es ist ein schwieriges Thema, dieser Bileam. Dieser Mensch mit Gaben. Dieser Mensch, der dein Wort hören konnte und es ausgesprochen hat und nichts anderes. Wenn er da stand und das Volk verfluchen sollte, dann hat er es dreimal gesegnet. Und trotzdem, ach Herr Jesus, wie hast du es so wunderbar gesagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, sondern wir dienen dir und alles, was wir brauchen, das kommt und an deinem Segen ist alles gelegen, Herr. Wir preisen dich und wir danken dir. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Komme gut heiter, Liebe. Und ich freue mich schon, euch wieder zu sehen am nächsten Sonntag. Gott befohlen. Und wir wollen füreinander beten. Der Herr möge euch segnen. Das ist wunderbar.